Ja, das Sprichwort, wie Goliath gegen David oder wie David gegen Goliath, ist ja etwas, das wir kennen aus unserem Alltag. Das braucht man immer wieder. Und man meint ja mit dem so einen völlig ungleichen Kampf. Eigentlich einen ungerechten Kampf auch. Oder man meint auch eine Situation, wo ein völlig unterlegener Gegner eben einem überstarken, übermässig grossen Gegner entgegensteht und eigentlich keine Chance hat. Der David hat eigentlich keine Chance gegen den Goliath. Und der Vergleich, wir kennen den vor allem aus dem Sport, glaube ich, so in unserer Alltagssprache. Und es läuft ja Fußball-WM, oder? Und dort sehen wir eben so David gegen Goliath-Spiel oder Vergleich. Oder wenn irgendwie Haiti oder Curaçao oder Kap Verde dann gegen so einen grossen Gegner spielt, wie Spanien oder Frankreich oder Argentinien, dann kann man eben reden von so einem David gegen Goliath-Kampf oder Spiel. Und was ja interessant ist bei dem Sprichwort, ist, dass einerseits mitschwingt, das ist völlig ungerecht. Der Aussenseiter hat eigentlich keine Chance gegen den Favorit. Aber was immer auch mitschwingt, ist, dass wenn der Kleine, der David, wirklich Mut aufbringt und entschlossen sich stellt dieser Herausforderung, diesem Kampf, dass eben etwas zu holen ist, dass etwas möglich ist. Und das ist ja im Sport auch das, was, glaube ich, es attraktiv macht, gerade an so einer WM, dass eben tatsächlich manchmal der David, der Kleine, der Aussenseiter, wenn die mit Mut und Entschlossenheit spielen, dass sie tatsächlich so einen Favorit, so einen grossen Gegner können ärgern und manchmal sogar besiegen. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich, die Geschichte kommt aus der Bibel, eben haben wir gehört, David gegen Goliath, und ist wahrscheinlich die Top 3 von den berühmtesten Geschichten aus der ganzen Bibel. Also viel mehr Leute kennen David gegen Goliath als Vergleich oder als Geschichte. Egal, ob man in eine Kirche geht oder ob man die Bibel schon mal gelesen hat oder so. Aber das ist eine Geschichte, die ganz viele Leute kennen. Und wahrscheinlich kennen auch ihr alle irgendwie die Geschichte, vielleicht noch aus der Sonntagsschule oder aus den Kinderbibeln oder so. Und meine Jungs haben die Geschichte, als sie noch ein bisschen kleiner waren, haben die Geschichte natürlich heiß geliebt. Und was sie vor allem gerne gemacht haben, ist mit mir die Geschichte nachspielen. Und logischerweise bin ich natürlich dann der Goliath gewesen, und sie haben dann mit ihren Schwertern oder was auch immer mich eben zu Boden gebracht. Also, oder erst mit den Steinschleudern, aber ohne Stein. Also wir haben schon, es ist gut ausgegangen meistens. Und wir haben die Geschichte x-mal nachgespielt und es war ihre absolute Lieblingsgeschichte gewesen. Und wie gesagt, wir haben letzte Woche die Predigtreihe angefangen über den David und Andi hat sehr schön aufgezeigt, wie so die Geschichte von Israel sich durchzieht durch das Alte Testament. Und dann kommt so in dieser Königszeit die grosse Hoffnung, dass da ein König kommt, der wirklich endlich dem Volk helfen kann. Und der wirklich die Hoffnungen erfüllen kann, die ihm gesetzt wird. Und der erste König, den Israel hat, ist der Saul. Und der Saul ist, wir dürfen das nicht einen König wie heutzutage vorstellen oder wie der Louis XIV oder so, sondern es war irgendwie ein besserer Bauer, der dann einfach auch noch König war. Aber der ist äußerlich anscheinend, hat er wie ein König ausgesehen. Er war gross, er war mächtig, hat imposant ausgesehen, grösser als alle anderen. Und dann merken wir, Gott sucht aber irgendwie etwas anderes. Er sucht irgendwie andere Charakterzüge in einem Mensch, für einen König, wie er sich vorstellt. Und er sucht dann oder er wählt dann eben den David aus. Damals noch ein unbekannter Hirtenbub. Also wir sind immer noch in dieser Phase, wo der David ein völlig unbekannter Hirtenbub ist. Und übrigens, auch im Neuen Testament steht über den David Folgendes. Das ist ein Zitat aus Apostelgeschichte, das im Neuen Testament, Apostelgeschichte 13. Ein Mann, von dem Gott sagte, David, der Sohn Isais, ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird alles tun, was ich von ihm will. Also er wird auch im Neuen Testament eben als ein Mann nach dem Herz von Gott bezeichnet. Und übrigens, die Geschichte von David im Alten Testament ist die längste zusammenhängende Geschichte, die wir haben, oder von einer Person. Nur von Jesus finden wir noch mehr oder finden wir noch eine längere Geschichte im Neuen Testament. Also der David hat eine besondere Rolle in der ganzen Bibel. Und von ihm finden wir so viele Details wie von keiner anderen Person. Und in der Geschichte von David, und ich möchte euch das als eine Einladung ans Herz legen, vielleicht in diesem Sommer mal die Geschichte von David wieder mal durchlesen. Weil ich glaube, wir entdecken ganz viel, nicht einfach über den David, sondern vor allem über Gott. Wie Gott handelt, wie er wirkt. Und ich glaube, wir entdecken auch ganz viel darüber, wie Gott sich vorstellt, oder wie ein Leben nach dem Willen von Gott aussieht. Wie ein Mensch nach dem Herzen von Gott aussieht. Wie sich das Gott gedacht hat mit uns Menschen. Übrigens heisst das nicht, dass der David nie Fehler gemacht hat. Aber genau das gehört zu unserem Leben dazu. Über das werden wir dann auch noch reden in den nächsten Wochen. Und was es mir auch darum geht, oder eins auch darum geht bei dieser David-Geschichte, es geht nicht einfach darum, die Geschichte nur zu kennen, nur zu wissen, ah ja, es gibt auch den David und den Goliath und so weiter, sondern Geschichten prägen uns, je öfter wir sie lesen. Und so eine Geschichte, wenn du sie mit 5 lesest, oder mit 10, oder mit 25, oder mit 85, macht einen Unterschied, weil du stehst in einem anderen Leben, Lebenspunkt. Und dann spricht dich die Geschichte auch wieder anders an. Darum möchte ich euch ermutigen, vielleicht auch in den nächsten Wochen mal wieder einzutauchen in die Geschichte von David. Und heute geht es eben um den David gegen den Goliath. Und die Geschichte ist sehr bekannt, es gibt Unmengen Predigten. Und wenn ich es mal ein bisschen zusammenfasse, es gibt so ein bisschen 2 klassische Hauptaussagen bei dieser Geschichte. Das eine ist, dass man so sagt, der Goliath, der steht für unsere Ängste im Leben. Und wir müssen uns dem Goliath stellen, so wie der David. Und auf die Ängste zugehen, sie zu Boden bringen oder irgendwie konfrontieren und dann gehen die zu Boden wie der Goliath. Könnte eine Aussage sein. Es gibt auch eine andere Aussage, wo man so sagt, Gott muss manchmal einen Goliath in deinem Leben hervorbringen. Eine Herausforderung, etwas Schwieriges, damit der David in dir geweckt wird und du dich dieser Herausforderung stellst. Ihr spürt ein bisschen, das sind nette Aussagen und schön und kann man machen aus dieser Predigt. Aber ich möchte euch heute noch ein bisschen tiefer mitnehmen in diese Geschichte. Und ich weiss, es ist heiss, ihr seid alle ein bisschen am Dösen vor euch hin. Aber ich versuche euch noch ein bisschen mehr Hintergrund zu geben zu dieser Geschichte, weil ich glaube, es gibt noch ein bisschen mehr zu entdecken, als so das, was man vielleicht auf den ersten Blick sieht. Und eine Klammerbemerkung, Disclaimer, sagt man so schön. Mir haben 2 Teams geholfen, also nicht mein Sohn, aber 2 andere Teams, die mir geholfen haben, die Geschichte noch ein bisschen anders zu verstehen. Der eine ist der Tim Mackey von Bible Project und der andere ist der Tim Keller, den ich schon oft zitiert habe an dieser Stelle. Also wir fangen an, und zwar fangen wir an natürlich mit dem Goliath. Auf der linken Seite. He? Entweder mit T oder TH am Schluss, egal was euch lieber ist. Und ich sage mal, der Goliath mit seinem Schwert, können wir hier noch ein Schwert zeichnen. Der Goliath, der steht für etwas, das ich Übermut nennen möchte. Und zwar im wirklichen Sinn des Wortes. Mut, der eigentlich zu viel ist, ein Übermut. Er steht für eine Art von Menschsein, wo mit Übermut und Täuschung versucht, etwas zu erreichen im Leben. Wo prägt ist von einem zu viel an Mut. So möchte ich das ein bisschen erklären, muss ich eben ein bisschen ausholen. Und zwar ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, ist die Rede davon, dass die ersten Menschen, Adam und Eva, sie leben im Paradies, im Garten Eden, an einem wunderbaren Ort. Und dort werden sie getäuscht. Lügen werden ihnen erzählt. Und zwar von einer Gestalt, die als Schlange bezeichnet wird. Und die Frau isst dann von dieser Frucht und gibt es dann ihrem Mann. Und das ist dann ein Problem, weil Gott hat gesagt, sie soll das nicht machen. Und die Schlange hat gesagt, Momol, habt nur Mut. Und das kommt schon gut, ihr werdet dann sein wie Gott und so weiter. Er täuscht, die Schlange täuscht die Menschen. Und Gott sagt dann, dass wir Konsequenzen haben. Die Tat wird Konsequenzen haben für alle Generationen, die kommen. Und dann tut Gott aber auch noch so eine geheimnisvolle Hoffnung da erwähnen. Und zwar ist das 1. Mose 3,15. Dort sagt Gott, von nun an, er redet da zu der Schlange, Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er, also der Nachkomme von der Frau, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Das ist die geheimnisvolle Hoffnung, die Gott da gibt, dass da einer wird kommen, wo dieser Schlange wird den Kopf zertreten. Im weiteren Verlauf der Bibel ist die Schlange ganz oft ein Symbol für Menschen oder für Gruppen von Menschen, die täuschen, die lügen, die übermütig sind. Und das ist etwas, das geht natürlich in unseren Übersetzungen ein bisschen verloren, aber in der hebräischen Sprache gibt es ganz viele so Anspielungen auf so schlangenmässige Lügen, schlangenmässige Täuschungen, die dann im Alten Testament immer wieder vorkommen. Also es ist so ein Motiv im Alten Testament. Gleichzeitig, neben dieser lügnerischen Schlange als Motiv, kommen in diesen ersten Kapiteln der Bibel auch so riesenhafte Gestalten vor. Und man ist sich nicht ganz sicher, ob das wirklich Riesen sind im Sinne von sehr grossen Menschen oder ob das riesenhafte Krieger gewesen sind, also übermächtig scheinende Krieger. Solche Leute, die eben unglaublich viel Terror und Gewalt und Chaos ausgelöst haben in ihrem Umfeld, mit ihren Armeen zusammen. Aber beide Motive kommen sehr oft vor, jetzt am Anfang der Bibel, in den ersten paar Kapiteln. Ich könnte jetzt mit euch durch die Stellen durchgehen, wir haben keine Zeit, weil es ist schon heiß und wir müssen ja dann irgendwann auch mal fertig werden. Aber ihr müsst jetzt mir das einfach glauben. Die beiden Motive von dieser lügnerischen Schlange und diesen terrorisierenden Riesengestalten, die müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt die Beschreibung lesen vom Goliath. Und ich glaube, da werden wir hellhörig. Ich lese euch die ersten Verse vor aus dem Kapitel 17, wo wir die Geschichte gehört haben. Da wird jetzt der Goliath beschrieben. Da heißt es: Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Es war Goliath, der aus Gat stammte. Er war etwa 6 Ellen und eine Spanne groß. Das sind ungefähr 3 Meter. Er trug einen bronzenen Helm und einen Schuppenpanzer, der an die 5000 Schekel Bronze wog. Einfach sehr schwer, weiß nicht genau, wie viel es ist. Außerdem trug er bronzene Beinschienen und auf dem Rücken einen bronzenen Wurfspieß. Der Schaft seines Speers war so dick wie ein Weberbaum und besaß eine eiserne Spitze, die fast 600 Schekel Eisen wog. Und da hat mir jetzt ein Theologe geholfen, über den Tim Mackey, der so ein hebräischer Nerd ist, weil ich selber würde es ja da nicht erkennen. Aber die ganze Beschreibung, wieso muss das genau da stehen? Was eben sichtbar wird, ist, dass das Wort Bronze, also das Metall, aus dem seine ganzen seine Waffen bestehen, der kommt 3-mal vor, haben die gleichen Buchstaben im Hebräischen wie das Wort Schlange. Das fällt uns natürlich nicht auf, aber wenn man es liest im Hebräischen, sieht man das, dass das die gleichen Buchstaben sind. Was uns aber auffällt zum Beispiel, ist, dass da die Rede ist von Schuppen, von einem Schuppenpanzer. Und wenn du jetzt denkst, aha, eine Schlange, die hat doch auch Schuppen, dann bist du genau richtig. Man will mit dieser Beschreibung eine Art aufzeigen, dass der Goliath nichts anderes war als so eine lügnerische Schlange und so einen terrorisierenden Riesenkrieger, wie man sie schon kennt von ganz am Anfang der Bibel. Das ist das Bild, das da der Schreiber von dem Text will, dass wir auch sehen. Und der Goliath, eben die Schlange, die falsche Schlange, könnte man sagen, der terrorisiert die ganze Szene da mit seinem Übermut, mit seiner Kraft, mit seinem Geschrei. Alle haben Angst vor dem. Und ich glaube, das ist auf heute übertragen, die Art von Mut, wo Menschen, die nicht an Gott glauben, die sagen, sie brauchen Gott nicht, so an den Tag legen. Es ist so der Mut, der auf die eigenen Stärken baut. Der Mut, der auf die eigenen Ressourcen baut. Der Mut, der denkt, ich bin der, der es schafft. Ich allein. Weil ich habe alles, was ich brauche dazu. Ich habe die Willensstärke, ich habe die Überzeugung, ich habe den Traum, ich habe die Vision, was auch immer. Und der Goliath war überhaupt kein ängstlicher Mensch. Er war sehr ein willensstarker, sehr ein mutiger gewesen. Er sagt zum Beispiel, er nimmt es auf mit der ganzen Armee, oder? Er sagt, ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Also wir sehen hier einen Mensch, der absolut überzeugt ist von sich selber, übermütig ist und mit dem eigentlich macht, dass alle anderen Angst haben, dass alle anderen den Mut verlieren, dass alle anderen die Hoffnung verlieren. Also der Übermut heisst, dass der Goliath auf seine eigenen Ressourcen setzt. Er ist perfekt ausgerüstet für seine Zeit. Aber nicht nur das, er setzt eben auch auf seine eigene Stärke. Er sagt zum Beispiel, wo denn tatsächlich der Kampf stattfindet mit dem David, sagt er, ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg. Bin ich denn ein Hund, dass du mir nur mit einem Stock entgegenkommst? Also der Goliath ist so stark, so riesig, so überzeugt von sich selber, dass er sich lustig macht über seinen Gegner. Und das ist ja so eine Taktik, oder? Wenn ich meinen Gegner klein mache, wenn ich mich lustig mache über ihn, dann werde ich grösser, dann überhebe ich mich über meinen Gegner. Und jeder Anflug von Angst, jeder Anflug von Respekt, den der Goliath hätte vielleicht können haben vor dem David, wird so erstickt, weil er seine Stärke so betont. Und dann, ist interessant, tut sich der Goliath auch schon seinen Erfolg vorstellen. Wir würden heute sagen, er tut sich seinen Erfolg visualisieren, oder? So wie die Sportler, die oben an der Skipiste stehen und sich das so nochmal vorstellen. Er sagt es so, es ist ein bisschen weniger schön, er sagt, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Er stellt sich schon vor, wie er den David dann besiegt hat. Also, das ist der Übermut, er spricht sich selber Mut zu. Er stellt sich vor, wie der Erfolg aussieht. Er stellt sich vor, wie er das wird schaffen mit seiner Stärke, mit seinen Ressourcen. Das ist wie wenn er die ganze Zeit zu sich würde sagen, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Und interessant ist jetzt eben, dass alle Soldaten im Umfeld, die Philister und Israeliten, die eigentlich gegeneinander kämpfen würden, lassen sich vom Goliath terrorisieren. Die sind wie gelähmt von dieser Stimmung. Und wenn ihr das mal nachlesen, die Geschichte, wir haben keine Zeit gehabt, das ganze Kapitel zu lesen, aber der fällt auf, der David kommt dann so als Bote in das Lager und ihm fällt sofort auf, dass alle so gelähmt sind von Angst und dass so eine negative Stimmung ist. Und er sagt dann, warum habt ihr alle so Angst? Warum sind ihr alle so gelähmt? Und ich habe mich dann so gefragt, gibt es das nicht auch in unserem Leben? Dass wir uns von unserem Umfeld so sehr beeinflussen lassen, dass wir zum Beispiel alle Hoffnung verlieren. Oder uns so sehr von unserem Umfeld beeinflussen lassen, dass wir nur noch schlechter sind. Dass wir nur noch das Negative sehen. Dass wir nur noch sehen, was uns alles fehlt, was alles nicht so läuft, wie es müsste. Aber das ist, weil wir uns beeinflussen lassen. Oder vielleicht lassen wir uns auch so von unserem Umfeld beeinflussen, dass wir denken, hey, da gibt es Leute um mich herum, die haben irgendwie Erfolg, denen geht es gut, die haben irgendwie alles, was sie wollen, aber die fragen nicht einmal nach Gott. Die gehen auch nicht in die Kirche, die gehen auch nicht in die Zehnte. Das scheint denen alles egal zu sein. Und trotzdem geht es denen so gut, sie haben alles, was sie wollen. Warum soll ich denn eigentlich mich um den Gott bemühen, nach dem Gott fragen? Und ich glaube, dass das immer die Stimme von dieser Schlange ist. Die Lüge, die Täuschungen, die uns weiss machen wollen, zu tiefst innen, dass ein Leben ohne Gott eigentlich gewinnbringender ist als ein Leben mit Gott. Die Stimme, die uns sagt, eigentlich wird es dir besser gehen, wenn du nicht nach dem Gott wirst fragen. Eigentlich könntest du das alles selber schaffen. Du könntest deine Ziele erfüllen. Du müsstest nicht nach jemand anderem fragen. Eigentlich steht dir Gott ein bisschen im Weg. Und ich glaube, die Stimme von dieser Schlange, die beim Goliath, durch den Goliath geredet hat, die wie ein Reis auftreten ist, ich glaube, die Stimme ist auch heute noch sehr lebendig in unserem Umfeld. Und die Frage ist, lassen wir uns täuschen? Lassen wir uns täuschen von den Menschen vielleicht oder von der Stimmung in unserem Umfeld, die sagt, von dem Übermut, die sagt, wir müssen auf uns selber schauen, auf unsere Stärken, auf unsere Ressourcen, wir müssen möglichst alles behalten, so wie es ist und ja schauen, dass es für uns stimmt. Ich glaube, das ist die Stimme vom Übermut, von einer falschen Art von Mut, die nur auf unsere Stärken und Ressourcen schaut. Und ich glaube, Gott sucht aber etwas anderes. Gott sucht eine andere Eigenschaft in uns Menschen. Und das ist das, was er eben im David gefunden hat. Und wir verlassen jetzt den Goliath und wenden uns noch dem David zu. Und ich verzichte jetzt darauf, eine Steinschleuder zu zeichnen, weil es ist ja nicht so eine spicke Steinschleuder gewesen, sondern es ist so eine Slingshot oder so ein langes Ding war wahrscheinlich, und die kann ich nicht zeichnen. Ja, okay, einfach, dass ich gesagt habe. Aber was ich beim David jetzt darüber reden will, ist nicht, was Übermut ist, sondern was echter Mut ist. Wir müssen jetzt nochmal zurückgehen zu dieser geheimnisvollen Prophetie von einem Mensch, der der Schlange den Kopf wird zertrampeln. Wenn wir diese Stelle im Hinterkopf haben und jetzt schauen, was passiert in dem Moment, wo der David den Goliath besiegt, dann fällt auf, wie sehr auf den Kopf des Goliath konzentriert wird. Schaut euch das mal an. Da heißt es, David oder er griff in seine Hirtentasche, holte einen Kiesel heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn, also Kopf. Jetzt, der Stein bohrte sich in seine Stirn, wieder der Kopf, und er fiel mit dem Gesicht, wieder Kopf, auf den Boden. Klammerbemerkung, die Schlange, die in Staub geht, wäre da noch das Bild. So triumphierte David nur mit Stein und Schleuder über den Philister, besiegte und tötete ihn. Und weil er kein Schwert hatte, und jetzt kommt der Teil von der Geschichte, wo man den Kindern damals nicht erzählt, oder? Und weil er kein Schwert hatte, lief er hinüber, zog das Schwert des Philisters aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Eben, den Teil erzählen wir selten. Aber übrigens, den haben wir damals gespielt. Ich spielte auch den gespielt mit meinen Buben, weil wir müssen ja da ein bisschen original bleiben. Der David lässt sich jetzt nicht vom Übermut, vom Geschrei, vom Terror vom Goliath beeinflussen. Er lässt sich nicht einschüchtern in dem Moment. Er lässt sich von der Wut, von der schlechten Stimmung, die da um ihn herum ist, lässt er sich nicht anstecken. Und der David wird jetzt hier dargestellt als einer, der eben der Schlange den Kopf zertrampelt. Als einer, der der Schlange den Kopf abschlägt. Aber ganz wichtig, dass wir uns nicht zu fest verlieren in diesen Bildern von Kampf und Krieg, ist, wie der David da kämpft, die Art und Weise, wie er an den Kampf angeht. Das ist das, was eben auch sehr wichtig ist. Wo er nämlich zum Saul kommt, also zum eigentlichen König, und so fragt und sich ins Spiel bringt und vorschlägt, dass er ja gegen den Goliath kämpfen könnte, dort hat der Saul den Vorschlag, dass er seine Rüstung anlegt. Und der Saul will ihm seine Rüstung nur, also will ihm geben, weil er helfen will. Der Saul hat noch nichts gegen den David. Das war noch ganz am Anfang dieser Geschichte. Wie gesagt, der David war noch ein unbekannter Hirtenbub. Und der Saul hat gedacht, ja, puh, wenn da schon einer will kämpfen, das ist ja schön. Aber ich versuche ihm noch etwas zu helfen. Und hat ihm seine Rüstung angelegt. Und das heisst dann da, David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte damit zu gehen, denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. Ich kann darin nicht gehen, protestierte er. Ich bin nicht daran gewöhnt. Und er legte die Rüstung wieder ab. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt da. Der David verwirft die Art vom Saul zu kämpfen. Er sagt, ich kann und ich will nicht so kämpfen, wie du Saul gekämpft hättest. Übrigens, eigentlich hätte ja der Saul müssen kämpfen gegen den Goliath. Der war ja der grosse, starke Mann gewesen. Aber der Saul hat, was auch immer, Angst gehabt. Und der David sagt, aber ich kämpfe nicht so wie du und leitet die Rüstung ab. Wenn er mit dieser Rüstung vom Saul gekämpft hätte, dann wäre er eben eigentlich gleich gewesen wie der Goliath. Dann hätte er auf seine Stärken, seine Ressourcen, seine Möglichkeiten gesetzt. Und der David macht das aber anders. Die Frage ist, wie zeigt sich jetzt der echte Mut von David? Das Erste ist, er wählt den Kampf. Er wählt den Kampf. Der Goliath ist ja der, der den Kampf initiiert hat. Also der, der gesagt hat, ich kämpfe gegen irgendjemanden von euch, um seine Stärke zu beweisen. Aber der David wählt den Kampf, er nimmt den Kampf an. Und das ist interessant, in der Geschichte kann man das nachlesen, er drängt sich auch ziemlich auf. Also er wartet nicht darauf, bis einer kommt und sagt, David, hättest du nicht Lust, gerade mal so zu kämpfen? Sondern es ist der David, der sich ins Spiel bringt, der sagt, ich könnte mir vorstellen, gegen den Goliath zu kämpfen. Und er fragt sich da durch die Reihe der Soldaten, bis einer dann sagt, komm, geh doch zum König und ihm das erzählt, dass da ein Freiwilliger ist. Und der David kommt dann eben zum Saul und sagt, mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Der David hat das gespürt. Alle hatten Angst vor dem, haben den Mut verloren, sind eingeschüchtert gewesen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Verstehen Sie, der David war nicht gezwungen gewesen, zu kämpfen. Er hätte ja ganz elegant sich daraus halten können. Er konnte sagen, hey, ich habe euch das Brot und den Käse gebracht und tschüss und tschau, ich gehe wieder heim zu meinen Schäfchen. Er hätte diesen Kampf nicht wählen müssen. Und ich glaube, die Frage stellt sich auch uns, welche Kämpfe das wir wählen. Und wichtig ist, nicht jede Herausforderung, nicht jeder Kampf in dem Sinne in unserem Umfeld muss unser Kampf sein. Das wäre eine Überforderung. Aber ich glaube, wir müssen uns fragen, für was setzen wir uns ein? Für was kämpfen wir in unserem Leben und in unserem Umfeld? Welche Kämpfe wählen wir? Ich möchte dich das ganz direkt fragen. Für was kämpfst du noch in deinem Leben? Für was setzt du dich ein? Setzt du dich einfach ein, dass es für dich gut ist und für dich stimmt und für dich schön ist und dein Wohlergehen? Versteht ihr, der David hat nicht primär für sich gekämpft. Er hat für ein ganzes Volk gekämpft. Er war ein Stellvertreter für alle anderen. Er hat für seine Leute gekämpft. Die Frage ist, für was setzen wir uns ein? Setzen wir uns auch für andere ein, für andere Leute? Und wie gesagt, der David hätte sich aus dem Staub machen können. Er könnte sagen, nicht mein Kampf, nicht mein Ding, ich schaue für mich. Aber indem er den Kampf wählt, übernimmt er Verantwortung. Und Freunde, ich glaube, das ist etwas, was wir auch als Christen bewusst machen in dieser Welt. Verantwortung übernehmen. Uns für Sachen einsetzen. Und nicht einfach uns gemütlich daraus schleichen. Und also für, dass es für uns stimmt. Und dass wir passiv zurückklicken können. Was ist das, für was du dich einsetzt in dieser Welt? Wo mehr ist als nur dein eigenes Glück. Also der David hat den Mut, einen Kampf zu wählen. Und dann aber auch, er hat dann aber auch den Mut, in diesem Kampf auf Gott zu vertrauen. Der David muss sozusagen nicht seine Schwächen, er wird als inneren schmächtigen Mann dargestellt in dieser Geschichte. Er muss das nicht überdecken mit irgendwie seiner Rüstung. Und ich glaube, an dieser Stelle gewöhnt er nicht trotz seiner Schwäche, sondern gerade wegen seiner Schwäche. Ich glaube einfach, oder ich spekuliere, dass der Goliath den völlig unterschätzt hat, denkt hat, wow, das gibt einen lockeren Sieg. Aber weil er sozusagen so schwach dort hergekommen ist, der David, ist er wirklich zu einer Gefahr geworden für den Goliath. Darum hat der Goliath ihn unterschätzt. Und der David ist sich seiner Schwäche ganz bewusst gewesen, als er in diesen Kampf hinein ist. Und er hat aber dort gerade auf Gott vertraut. Er sagt, der David sagt, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Also all dem, Übermut, eigene Ressourcen, eigene Stärke. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Also der David ist sich immer durchwegs bewusst gewesen, dass er die Hilfe von Gott braucht. Und das ist auch wieder eine Frage an uns. Sind wir uns bewusst, dass wir es alleine nicht schaffen? Dass wir die Hilfe und die Kraft von Gott brauchen? Und ich beobachte, dass wir Christen doch manchmal gerne hätten, dass Gott uns einfach alle Schwächen wegnimmt. Und wir sagen vielleicht, Gott, nimm das weg und dann kann ich das endlich gut oder so. Aber wisst ihr was? Ich glaube, Gott nimmt uns unsere Schwächen nicht weg. Weil er will durch unsere Schwächen durchwirken. So wie er es beim David gemacht hat. In den Schwächen, das zeigt sich, dass wir auf etwas Größeres vertrauen als auf uns selber. Und darum wird Gott uns nicht einfach alle Schwächen wegnehmen. Sondern wir können Gott in dem Innen mehr zutrauen. Und das Spannende in diesem Zusammenhang ist ja noch, dass beim David auffällig ist, dass er für die Geschichte oder für die Situation wie vorbereitet war. Er sagt, er hat ja gekämpft gegen Bären und gegen Löwen. Und ich glaube, Vertrauen bedeutet auch, dass wir Entscheidungen, die wir heute treffen, wissen, dass es Auswirkungen auf die Zukunft haben wird. Also alles, was wir jetzt erleben, ist eine Vorbereitung auf etwas, das vielleicht noch kommt. Und wenn wir in dieser Art durchs Leben gehen, dann nehmen wir sicher Sachen vielleicht auch einfacher an. Und leben und vertrauen darauf, dass Gott noch etwas Gutes wird daraus machen. Also nochmal, echter Mut, glaube ich, heisst, dass wir Kämpfe annehmen und wählen in unserem Leben. Und dass wir dann auf die Kraft von Gott vertrauen. Nicht auf unsere eigenen Ressourcen. Ja, ich komme zum Schluss. Und als ich diese Umfrage da gesehen habe, habe ich gedacht, also ich kann von mir glaube ich, nicht behaupten, dass ich ein mutiger Mensch bin. Ich bin noch nie Bungee-Jumpen, ich bin noch nie Fallschirmspringen. Und es fällt mir auch noch schwer, fremde Menschen anzusprechen. Also so richtig mutig würde ich jetzt nicht sagen, dass ich bin. Und vielleicht geht es dir ein bisschen ähnlich. Vielleicht überfordert dich das ein bisschen, dich müssen mit einem David zu vergleichen. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass der David als Vorbild für uns in der Bibel beschrieben ist. Der Tim Keller, eben, der auch über die Stelle predigt, ist, sagt, dass wir uns glaube ich, in dieser Geschichte eher mit den ängstlichen Israeliten sollten vergleichen sollten. Was heisst im Vers 24, kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packten sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. Das ist vielleicht eher so das, was auf uns zutrifft, oder? Und wir ziehen uns vielleicht aus Angst zurück, vielleicht auch innerlich. Und vielleicht ist es nicht so realistisch, uns mit dem David zu vergleichen, der so viel Mut hatte. Aber was ich noch sagen zum Schluss, der David war nicht nur einfach Vorbild für sein Volk. Er hat ja nicht den Goliath umgebracht und ist nachher zu seinen Leuten gegangen und gesagt, hey, mach das Gleiche wie ich. Weil der Goliath hat es nicht mehr gegeben, oder? Was der David war, ist ein Stellvertreter. Nicht Vorbild, sondern Stellvertreter. Er hat anstelle vom Volk gegen den Goliath gekämpft. Und der Sieg, den David errungen hat, war auch der Sieg vom ganzen Volk. Und mit dem weist David natürlich auf den ultimativen Stellvertreter hin. Den noch viel grösseren Stellvertreter, nämlich auf Jesus selber. Jesus ist der bessere David, der grössere David. Jesus ist der, der an unserer Stelle den ultimativen Kampf gegen das Böse gekämpft hat. Er ist der, der schlussendlich wirklich und definitiv der Schlange den Kopf zertrampelt hat, wo er am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Er ist der, der den Kampf gekämpft hat, damit wir jetzt auch zu den Siegern gehören können. Wie das Volk Israel beim David. Und darum heisst es, das ist Hebräer 12, 3, dort heisst es, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, weil es gerade zu heiß ist, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Schaut, Jesus ist eben beides für uns. Jesus ist einerseits der Stellvertreter, der gestorben ist, so dass wir nicht mehr so sterben müssen wie er. Er war getrennt von Gott, so dass wir nicht mehr getrennt sind von Gott. Er ist aber auch unser Vorbild, weil er das Leben so gelebt hat, wie wir auch eingeladen sind zum Leben. Und darum die Einladung heute Morgen. Lass dich nicht von deinem Umfeld einschüchtern. Lass dir nicht von deinem Umfeld sagen, dass das doch alles für nichts ist und hoffnungslos. Lass dir nicht von deinem Umfeld sagen, dass ein Leben ohne Gott eigentlich einfacher und besser wäre als ein Leben mit Gott. Lass dir nicht von deinem Umfeld den Mut und die Hoffnung und den Blick aufs Gute rauben. Wir werden nachher miteinander das Abendmahl nehmen. Das wird ein Moment sein, wo wir uns an das erinnern können, was Jesus für uns da hat. Wo wir den Sieg von Jesus feiern können und gleichzeitig Vergebung von ihm bekommen und neuen Mut, neue Hoffnung bekommen. Und vielleicht noch wichtiger als das, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Lass dir nicht einreden, dass du Gott nicht brauchst. Und vielleicht ist der Moment heute zu entscheiden, ich brauche den Jesus in meinem Leben. Ich brauche den wirklich. Nicht nur als eine schöne Zugabe auf meine Lebenspläne, sondern das ist, dass er der ist, wo ich mich daran ausrichte, mein Herr über mein Leben. Das ist die Einladung heute Morgen. Lassen wir uns nicht einschüchtern. Lassen wir uns nicht von Gott abbringen. Sondern schauen wir auf den Jesus, den Stellvertreter. Ich werde noch beten. Und Jesus, ich danke dir so viel mal, dass du in die Welt reingekommen bist und dass du das Leben gelebt hast, dass du den Tod gestorben bist, wo wir hätten sollen leben und sterben. Und danke, dass wir wie in dieser Geschichte von David, dass wir das nicht mühen, gleich machen. Und danke, dass, wenn uns Mut fehlt im Leben, dass du uns nicht Vorwürfe machst, Jesus, sondern dass du sagst, komm zu mir. Schau auf mich. Weil du bist der Sieger. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du redest jetzt in diesen nächsten Momenten, einfach in unser Leben rein, in die Situation, wo jeder von uns drin ist. Dass wir nicht aufgeben, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, dass wir uns nicht abbringen von dir. Sondern dass wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf dich setzen, Jesus. Amen.